ARD.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Plus-Minus-Podcast. Hier sind Anna Planken.
Und natürlich David Alf. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute brechen wir mit euch ein Tabu. Gerade Männer reden total ungern darüber. Es geht nicht ums Gehalt, es geht auch nicht um Sex, es geht um Schönheitsbehandlung.
Genauer gesagt um die Frage, wie gut man aussehen muss, wenn man beruflich erfolgreich sein will. Denn ganz vielen reichen Leistungen und Softskills allein auch bei Männern nicht mehr aus.
Ja, krass, ne? Das kennen wir eigentlich nur aus der Frauenjobwelt. Aber mittlerweile heißt es auch bei Männern, bei ihnen steige der optische Druck, wie es so schön heißt. Und das spiegelt sich eben auch in Zahlen. Die Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen sagt, immer mehr Männer legen sich dafür sogar unters Messer, unterziehen sich Schönheits-OPs.
Und das Spannende ist, sie tun das offenbar unter anderem, weil sie sich davon berufliche Vorteile versprechen. Oder Angst haben, sonst abgemeldet zu sein. Karriereknick wegen Hängebacken oder Glatze. Jetzt wird mir einiges klar.
Bevor jetzt alle die Selfie-Kamera anmachen und sagen, oh nee, was ist denn da bei mir eigentlich falsch? Und Falten zählen und so. Natürlich haben ein paar Branchen auch ein sehr starkes Interesse daran, Schönheitsbehandlung zu so einem neuen Normal für Männer zu erklären. Nur mal so eine Zahl, rund 2,7 Milliarden US-Dollar hat das Pharmaunternehmen AbbVie 2024 mit Botox für Schönheitsbehandlung umgesetzt. Wir wollen deshalb auch klären, inwieweit ist das denn vielleicht auch einfach nur super inszeniert. So ein Trend, von dem alle sagen, da muss man mitmachen und dann machen auch alle mit. So eine gut inszenierte Marketingkampagne. Wenn es heißt, immer mehr Männer in der Mittagspause geht mal Botoxen oder im Urlaub Haare transplantieren lassen. Ja, vielleicht macht man das dann auch einfach nach, weil man glaubt, das muss man jetzt so.
Also, bevor ihr jetzt sofort einen Botox- oder OP-Termin ausmacht, hört diese Folge vom Plus-Minus-Podcast ein Paradebeispiel für Wirtschaft, die euch weiterbringt. Anna, ich bin ja schon froh, dass ich dein Kollege hier im Podcast werden durfte. Bei deinen Fernsehjobs wäre das bestimmt nie was geworden mit mir. Hast du jemals einen Fernsehmoderator mit Glatze gesehen?
Ja, was soll ich dir was sagen? Hä? Der, ja, im WDR, in einer, in wirklich der größten Sendung im WDR, ja, abends, moderiert unter anderem ein Mann mit Glatze.
Hm, stimmt.
Ja, guck, das wäre,
er gibt's auch am
guck
Abend.
Guck mal, siehst du, das ist deine große Fernsehkarriere.
Zwei gegen 798 mit schönem, wallenden Haar, obwohl sie schon 74 sind. Naja, es ist auch nach wie vor ein Tabuthema, wir haben es ja schon gesagt, wobei, dass Männer nie darüber reden, stimmt ja auch nicht so ganz. Der eine oder andere von euch erinnert sich vielleicht an Jürgen Klopp, Trainer bei Mainz, der Borussia und dem FC Liverpool. Der hat sich 2013 Haare transplantieren lassen, was natürlich aufgefallen ist.
Ich hatte Geheimratsecken. Wow.
Und Jürgen Klopp hat dann in der Bild-Zeitung gesagt, ja, stimmt. Ich habe mich einer Haartransplantation unterzogen, habt ihr richtig gesehen. Und ich finde, das Ergebnis ist cool geworden, oder? Hey, das ist mal sauber gekontert auf so eine Entblößung. Später haben auch die Fußballnationalspieler Benedikt Höwedes oder auch Mario Götze Haartransplantationen machen lassen und drüber geredet. Außerdem stehen auf der Liste der bekennenden Haartransplantierenden der frühere Bundesfinanzminister Christian Lindner und ganz frisch Bundesumweltminister Carsten Schneider. Wie das Aussehen die politische Karriere beeinflusst, das hören wir später noch.
So, wenn jetzt jemand plötzlich wieder volles Haar hat, wo vorher wenig bis gar nichts war, dann fällt das natürlich auf. Aber andere Eingriffe, die sind weniger offensichtlich, werden aber laut Statistiken genauso oft gemacht. Wir haben uns mal die Männer-Top-10-Liste der Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen angeschaut, mit den Zahlen von 2024. An der Spitze steht das Botoxen, dann Hyaluronbehandlung, Blepharoplastik, da werden die Augenlider verändert, Gynäkomastie, das ist das Entfernen von Männerbrüsten und Fettabsaugen. Platz 6 bis 10, Körperdefinierung, Bauchstraffung, Rhinoplastik, Stirn- und Brauenlift, Facelift, also die komplette Palette.
Mir wird schwindelig, wenn ich das höre. Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat sich übrigens auch mal öffentlich zu einer Schönheitsbehandlung bekannt. Permanent Make-up. Wusste ich gar nicht. Wegen seiner Schlupflieder ist mir auch überhaupt nicht aufgefallen. Aber die Begründung war dann typisch Nagelsmann, so lässig, einfach mal eben aus dem Handgelenk raus. Wenn sich Frauen schick machen dürfen, ja, warum darf ich als Mann das dann nicht auch?
Und weil das natürlich eigentlich mit das Spannendste ist, wer hat eigentlich was machen lassen, hauen wir noch ein paar Namen raus. Kanye West, Fett absaugen. Sylvester Stallone, Facelift, ist auch irgendwie offensichtlich. Jeff Bezos, eventuell Botox für die Hochzeit. Aber das pure Spekulation, an Spekulation beteiligen wir uns beim Plus-Minus-Podcast ja wirklich gar nicht, nie.
Naja, Fakt ist aber, Männer lassen auch mittlerweile einiges an sich machen. Und die Frage ist jetzt gar nicht, ist das gut oder schlecht? Die Frage ist, warum machen die das plötzlich? Und ist das nur so eine Kurzzeitlaune oder gehört das bald zum Standard? Um das zu beantworten, haben wir uns mal einen Experten rangeholt. Ulrich Rosa, er ist Attraktivitätsforscher an der Universität Düsseldorf. Verrückt, dass es tatsächlich sowas gibt. Und was macht ein Attraktivitätsforscher, haben wir uns gefragt. Er erforscht seit vielen Jahren, was gutes Aussehen im Beruf für Konsequenzen hat. Also was bewirkt das in meinem Job, wenn ich zu meinem Job auch noch besonders gut aussehe? Dazu später mehr. Und jetzt klären wir erstmal, ob das mit den Schönheitsbehandlungen bei Männern eine Sache ist, auf die wir uns jetzt dauerhaft einstellen müssen, können, sollen.
Ich denke, es ist davon auszugehen, dass auch für Männer in Zukunft gilt, dass Schönheitshandlungen bis hin halt tatsächlich zu Schönheitsoperationen bleiben werden, dass sie immer mehr Bestandteil des Alltags werden, weil sie ein Moment der Selbstoptimierung sind, die eben auch für Männer zunehmend an Bedeutung gewonnen hat. Früher war es eigentlich so, dass Männer normalerweise weniger auf ihr Äußeres geachtet haben, dass sie stärker sich darauf verlassen haben, dass sie zum Beispiel über Status, Kompetenz oder eben auch Macht, die sie haben, ihr Umfeld beeindrucken können. Das hat so eigentlich noch nie gestimmt. Und es ist jetzt einfach stärker ins Bewusstsein gekommen, dass eben auch für Männer es eine Rolle spielt und sie ja auch ein Stück weit einfach auch achtsamer mit sich selbst umgehen.
Eine bessere Körperwahrnehmung, mehr Achtsamkeit, das ist ja jetzt erstmal per se nichts Schlechtes, wenn Männer mehr auf sich achten. Aber es wird damit eben auch ein dickes Geschäft gemacht. Und deshalb hängen zum Beispiel an Flughäfen diese Plakate, habt ihr vielleicht auch schon gesehen, mit Werbung für die sogenannte Hairline. Mit dem Flieger nach Istanbul sind dann auffällig viele unterwegs, die Geheimratsecken haben. Und auf dem Rückflug tragen sie dann Kappen.
Also, Zusammenfassung bis hier. Auch wenn es wahrscheinlich kein Massentrend ist, immer mehr Männer lassen was an sich machen. Und die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch, dass man beim Fußball oder in Flugzeugen aus der Türkei auf Männer mit transplantierten Haaren trifft. Worum es uns beim Plus-Minus-Podcast hier aber vor allem geht, ist die Frage, was hat all das mit Wirtschaft zu tun?
Ja, haben denn die Haare irgendetwas mit beruflichem Erfolg zu tun? Haben die Männer in den Türkei-Fliegern bessere berufliche Chancen, wenn sie mit vollem Haar wieder zurückkommen? Habt ihr bessere Chancen, wenn ihr euch Botoxen lasst oder die Chefin eure Kinnlinie jetzt wieder besser erkennt? Die Antwort lautet tatsächlich ja.
Die Studienlage ist eindeutig. Es gibt ein sogenanntes Pretty Privilege, und zwar auch bei Männern. Wir schauen uns das mal genau an. Da gibt es zum einen die berühmte Studie der beiden amerikanischen Ökonomen Daniel Hammermesh und Jeff Biddle. Die haben 1993 ausgerechnet, dass attraktive Angestellte 5-10% mehr verdienen als die weniger attraktiven. Aufs gesamte Berufsleben gerechnet kamen da bis zu $230.000 Differenz zusammen. Und das ist ja schon ziemlich viel. Und dann gibt's noch eine Studie, die wir euch vorstellen wollen, von zwei anderen amerikanischen Ökonomen. Da geht es um den Aktienkurs von Unternehmen bei Übernahmen. Also Unternehmen A übernimmt Unternehmen B. Die Studienautoren wollten wissen, was passiert, wenn der CEO von Unternehmen A gut aussieht und was passiert, wenn er nicht so gut aussieht.
Was für eine Fragestellung. Ergebnis,
krass, oder? Das Ergebnis, sieht der CEO der aktuellen Norm entsprechend gut aus, dann fällt der Aktienkurs um 1,7% besser aus als bei einer Übernahme mit einem CEO, der nicht so gut aussieht. 600 Übernahmen haben die Studienautoren dazu untersucht. Ist also eine ganze Menge.
Das bedeutet aber auch tatsächlich, selbst absolute Zahlenmenschen wie Finanzinvestoren. Die trauen einem gut aussehenden CEO nur wegen seiner Attraktivität mehr zu. Und dieser Effekt hält bis zu 2 Monate an. Und jetzt eine Hand aufs Herzfrage für euch. Was würdet ihr machen, wenn ihr im Aufsichtsrat die Wahl hättet zwischen einem gut aussehenden CEO und einem weniger gut aussehenden CEO? Ehrlich.
Jetzt wollten wir natürlich wissen, ob das auch für andere Positionen gilt. Also haben gut aussehende Männer bei Bewerbung mehr Chancen als weniger attraktive? Es gibt ja den Bundesverband Deutscher Unternehmensberatung, zu dem ist unser Team mal hingegangen und hat genau das gefragt. Und dessen Vizepräsident Harald Fortmann hat Folgendes gesagt.
Das ist letztendlich genau diese Magnetfunktion, wie man sie auch immer so schön im Personalberaterdeutsch bezeichnet, indem ich eben eine starke Ausstrahlung habe, die natürlich durch Aussehen und aber auch durch Kleidung geschieht, kann ich natürlich Vertrauen generieren und meinem Gegenüber eine ganz andere Beziehung aufbauen. Und klar, insbesondere bei Vertriebspositionen und Geschäftsführungspositionen, die eben im Vertrieb oder im Marketing angesiedelt sind, spielt das Aussehen einfach eine große Rolle, weil es eben genau diesen Beziehungsaufbau erleichtert.
So, und jetzt frage ich dich, was macht denn einen Mann attraktiv? Was meinst du?
Ganz viele Leute sagen bestimmt volles Haar.
Ja, habe ich schon mehrfach gehört, ganz wichtig, nicht nur bei Fußballtrainern.
Dann würde ich sagen, so ein ausgeprägtes Kinn.
Ja, sogar mein 12-Jähriger steht vorm Spiegel und guckt, Mama, meine Jawline. Ehrlich?
Genau. Ja, glaube ich. Was Leute oft nicht so schön finden, Schlupflider, große Nase, Hängebacken, Falten, würde ich sagen.
Nein, Hängebacken auf keinen Fall. Wegen der Jawline, dann ist sie auch gestört. Also dieser markante Übergang vom Kopf zum Hals ist vielen wichtig. Auch um Himmels Willen kein Doppelkinn. Tief liegende Augen und eine große Nase sind bei Männern okay, solange die Augen nicht zu tief liegen, man noch reingucken kann. Und die Nase dann auch wieder nicht zu groß. Bei Falten kommt es dann auf die Tiefe an.
Oh Gott, okay. Ich sehe schon mich nachher mit so einem Lineal an meinem Gesicht rumhantieren.
Ja, oder es einfach ganz lassen. Okay. Man muss es vielleicht auch ganz lassen. Ja, und du weißt, also Schönheit liegt ja auch tatsächlich immer im Auge des Betrachters, hat dann, finde ich, noch ganz viel mit Ausstrahlung zu tun. Und jetzt kommen wir aber nochmal jenseits der Ausstrahlung zum Körper. Was glaubst du, ist schön bei einem Mann?
Muskeln.
Mhm. Was noch?
Größe.
Ja, ist tatsächlich verrückt. Ist mir immer total egal, aber die Mehrheit sagt, 1,80 sollte er schon sein. Noch größer kommt noch besser und hilft nachweislich bei der Karriere. Und wenn ihr jetzt mal so an diesen Wirtschaftsgipfel bei Bundeskanzler Merz denkt, dieses Gruppenfoto mit den Unternehmern, nur fürs Protokoll, 2 Unternehmerinnen waren dann auch dabei. Da waren ziemlich viele große Männer dabei. Und die letzte Frage für dich, David, muss jetzt auch ganz ehrlich sein, so in dieser ganzen letzten Minute, in der wir das so durchgegangen sind, wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, ist ja, also ja, wenn man es dann so auf dem Silbertablett nochmal serviert bekommt und sich dann weiden kann an den eigenen Unzulänglichkeiten. Ich habe ja einen großen Vorteil, ich konnte mich jetzt knapp 20 Jahre an meine Größe gewöhnen. Ich bin so knapp unter 1,80, also wenn ich Schuhe anhab, glaube ich, ist gerade so okay.
Okay.
Knappe 10 Jahre habe ich jetzt Zeit gehabt, mich irgendwie auf die Glatze klarkommen zu können. Ich für meinen Teil bin ja auch dankenswerterweise mit genug Selbstvertrauen ausgestattet, aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Wenn man jetzt eh schon hadert, dann ist das natürlich irgendwie auch alles deprimierend.
Und da sind wir dann echt beim Problem angekommen. Wenn körperliche Merkmale über den beruflichen Erfolg mitentscheiden, dann kann man auch hadern. Und dann hadert man ja vielleicht auch zurecht und dann hat man ziemlichen Druck. Man will ja nicht an seinem Kinn oder an seinen Schlupfliedern scheitern. Hat irgendwie super Abschlüsse, ist super schlau, aber das soll dann der Grund sein für den Job oder nicht. Und genau auf diese Sorgen setzt eine Industrie, und das ist die Schönheitsindustrie. Da gibt es zum Teil echt heftige Auswüchse. Man kann sich zum Beispiel ein Sixpack implantieren lassen. Das sieht dann unterm T-Shirt, ich weiß gar nicht, wann man das vielleicht im Job zeigen kann, schick aus. Es gibt aber auch sowas wie Kinnimplantate und man kann den Kiefer verlängern lassen. Aber natürlich muss man den vorher auch erstmal brechen.
Okay, du musst jetzt aufhören damit. Das ist ja fürchterlich.
Boah, ist schlimm, oder? Es ist schrecklich, es tut mir leid. Eins musst du aber noch aushalten, Barthaar transplantieren. Geht auch.
Ja,
du, haben wir vergessen, ja. Das ist ein wichtiger Punkt. Ein voller Bart gilt auch als attraktiv, weil besonders männlich.
So, und jetzt muss man ja einfach mal feststellen, die allermeisten Männer sehen nicht so idealtypisch, bilderbuchartig, der Norm entsprechend aus. Keine stahlharte Jawline, kein voller Bart, jeder dritte 30-Jährige hat eine Halbglatze, sagt die Wissenschaft. Mit 50 Jahren ist es schon jeder zweite und spätestens jetzt ahnt ihr, was sich da für ein Markt auftut.
Das Gemeine ist ja auch, mit dem Älterwerden gleichen sich die Geschlechter optisch immer mehr an. Also man wirkt von Jahr zu Jahr automatisch weniger männlich, Frauen weniger weiblich und damit leider auch in diesen ganzen Maßstäben gemessen weniger leistungsbereit und belastbar. Denn Leistung und Belastbarkeit, die werden oft mit Männlichkeit und Jugendlichkeit assoziiert. Das ist so eine Art Botschaft, so zwischen den Zeilen. Es ist also nicht so, dass man es beruflich im Alter leichter hat, weil man ja als jemand gilt, der alles erlebt hat, den nichts mehr aus der Fassung bringt, mit allen Wassern gewaschen, sondern man wird optisch als zu alt empfunden. Weicheres Kinn, tiefere Falten heißt, ja, der ist gar nicht mehr hart genug für den Job und kann nicht mehr richtig zupacken.
Und das nennt man dann Altersdiskriminierung. Noch so ein Tabu. Gibt's aber, hat uns Harald Fortmann vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberatung bestätigt.
Also Altersdiskriminierung ist in der Tat ein Fakt in Deutschland und momentan kriegen sie alles, was 55 plus ist, selbst in Positionen, wo Fachkräftemangel besteht, kriegen sie die schwer unter. Das wird einfach nicht gerne genommen. Das ist einmal eben auch, was das Alter angeht, was die Agilität, die Gefühlte angeht in der Position. Natürlich spielt das ganze große Thema Digitalisierung und wie können eben ältere Menschen mit Digitalen umgehen, eine große Rolle, was aber ein Märchen ist, weil letztendlich ist das eine Mindset-Frage und keine Altersfrage.
Von diesen Subbotschaften gibt es noch eine ganze Menge mehr. Trainierter Body steht zusätzlich zur Leistungsbereitschaft zum Beispiel auch für Disziplin. Ich sitze nämlich nicht nur auf dem Sofa, hänge mit Freunden in der Kneipe ab, nein, ich schmeiß mich in meine Sportklamotten und hebe Gewichte oder verbringe die Mittagspause im Gym oder beim Joggen. Das zeigt dann auch gleich, dass ich weiß, wie ich meine Leistungsfähigkeit erhalte und dass ich eine gute Work-Life-Balance habe.
Ja, und jetzt lasst doch mal diese Tech-Milliardäre in eurem Auge, also vor eurem inneren Auge so vorbeiziehen. Mark Zuckerberg, eigentlich so ein unattraktiv labbriges Toastbrot, aber mittlerweile hat der auch so ein paar Muskeln unter seinem T-Shirt gezüchtet. Peter Thiel hat sich in den letzten Jahren auch auftrainiert. Elon Musk, der sieht jetzt zwar nicht trainiert aus, versucht aber mit T-Shirt und diesem offenen Jackett dieselbe Message unterzubringen. Ich bin jung, dynamisch, hip, leistungsfähig. Und das erwarten die dann natürlich auch von ihren Mitarbeitern.
Dann fassen wir auch hier mal zusammen. Männer sind ein lukrativer Markt für die Schönheitsindustrie und zwar genau deshalb, weil die wenigsten Männer dem Schönheitsideal entsprechen. Gleichzeitig, Stichwort Selbstoptimierung, achten Chefs, Kollegen, Kunden immer stärker auf diese Subbotschaften, also der Druck nimmt zu.
Und ich lasse jetzt nicht die Irmanze raushängen, sondern sage nur eine Selbstverständlichkeit, wenn ich an der Stelle anmerke, das ist ja in der Jobwelt der Frauen überhaupt nichts Neues. Die Frage ist jetzt nur, wie entwickelt sich das weiter beim anderen Geschlecht, bei den Männern? Wird das auch so ein Dauerthema, dass es zuallererst ums Aussehen geht und erst nachher um das, was du kannst? Oder ist das ein Trend, der sich vielleicht schnell wieder erledigt? Schließlich ist nicht alles, was in den USA trendet, automatisch auch bei uns dann so ein Riesenhype. Also Kiefermuskel wieder entspannen und ab aufs Sofa. So könnte es vielleicht werden, wird's aber wahrscheinlich nicht. Unsere Recherchen zeigen, der Druck wird sich verstärken. Bei den Frauen ist der Schönheitsmarkt nämlich weitestgehend gesättigt. Das heißt, da ist kein zusätzliches Geld mehr zu verdienen. Schluss mit Wachstum. Also gigantischer könnte es werden bei den Männern und deshalb ist das Interesse der Schönheitsindustrie auch so groß an dieser neuen Zielgruppe. Dazu gehören eben Männer.
Was das heißt, da ist nicht nur Luft nach oben, da ist ein ganzer Kosmos. Allerdings nur unter einer Voraussetzung. Die Männer müssen ein größeres, ich sag mal, Problembewusstsein entwickeln. Also sie müssen erkennen, dass sie optische Schwächen haben. Damit das so kommt, tut die Schönheitsindustrie einiges dafür. Zum Beispiel hat die Branche einen neuen, coolen Begriff für Männer geprägt. Brotoxen.
Oh nee.
Also eine Kombi aus Bro für Brother und Botoxen. Klingt wirklich schlimm, für manche aber vielleicht total cool.
Und es ist echt eine schlimme Strategie, auch wirklich so eine Verkaufsstrategie. Wenn gebetsmühlenartig immer wiederholt wird, dass ja auch immer mehr Männer Schönheitsbehandlungen an sich durchführen lassen, viele angeblich heimlich im Urlaub oder heimlich in der Mittagspause, dann hat das den Vorteil, dass es A, niemand überprüfen kann und B, irgendwann stellt sich der sogenannte Wahrheitseffekt ein. Das bedeutet, wenn wir etwas oft genug hören, dann halten wir es auch irgendwann für die Wahrheit. Und deshalb kommen hier jetzt die absoluten Zahlen, die euch zeigen, es ist kein Massenphänomen. Die Vereinigung der deutschen ästhetisch-plastischen Chirurgen veröffentlicht ja regelmäßig, wie viele und welche Eingriffe gemacht worden sind. Und ja, die zeigt teilweise einen echt hohen Anstieg bei den Prozentpunkten, aber in absoluten Zahlen ist das doch echt überschaubar.
Die Botox-Behandlungen bei Männern liegen zum Beispiel im unteren vierstelligen Bereich. Genau gesagt waren es 2024 3.605. Beim Fettabsaugen liegen wir im oberen dreistelligen Bereich mit 890 gemeldeten Behandlungen. Bei der Gynäkomastie, das war die Entfernung der Männerbrust, da gab es im Vergleich zu 2023 zwar 11,5 Prozentpunkte mehr Behandlungen, trotzdem waren es nur 912, also weit weg vom Massenphänomen. Kurz zum Vergleich, bei den Frauen waren es 2024 26.068 Botox-Behandlungen, also siebenmal mehr.
Schauen wir nochmal auf unsere Ausgangsfrage. Bin ich schön genug, noch schön genug für die Karriere? Erste Antwort. Kommt drauf an, welche Karriere ihr machen wollt. In Jobs mit Außenwirkung hilft gutes Aussehen und gut aussehende Männer haben bei Bewerbungen tatsächlich oft bessere Chancen. Das muss man einfach wissen und mitbedenken.
Aber aus der Attraktivitätsforschung wissen wir auch, dass der Attraktivitätsbonus mit zunehmender Dauer des Kontakts nachlässt. Der Aktienkurs eines Unternehmens kann also auch wieder in den Keller gehen, wenn der gut aussehende CEO nicht liefert. Dann zählen eben fachliches Können, Zuverlässigkeit, Vertrauen und Empathie.
Ich bin ja froh, dass das dann doch noch kommt. Aber ich habe auch noch eine zweite Antwort für euch. Aus der Attraktivitätsforschung wissen wir, wir finden Mitmenschen sympathisch, die uns ähnlich sind und die unsere Interessen und Einstellungen teilen. Das heißt im Beruf, wenn über eure Einstellung oder Beförderung so ein Chef entscheidet, der selbst total diszipliniert Sport macht, dann guckt der sehr wahrscheinlich auch, ob ihr trainiert seid. Und wenn ihr aufgrund einer Glatze älter wirkt und wisst, dass in dem Unternehmen, in dem ihr anfangen wollt, eigentlich Jugendlichkeit auf dem Plan steht, dann lasst im Gespräch fallen, wie alt ihr wirklich seid. So kleiner Trick.
Also ich bin ja 35, das nur am Rande. Wenn ihr selber Personalverantwortung habt, ihr wisst jetzt, wie sehr ein attraktives Äußeres unsere Entscheidungen, eure Entscheidungen beeinflussen kann, schadet also gar nichts, das mitzudenken. Mitarbeiter mit Schlupfliedern kann genauso wach und weitblickend sein wie einer ohne. Ein Mann mit Doppelkinn kann genauso schnell und entscheidungsfreudig sein wie einer mit markanter Jawline. Oder auch andersrum. Auch ein schöner, fitter Mann kann durchsetzungsschwach und engstirnig sein.
Ja, und wenn ihr über eine Schönheitsbehandlung nachdenken solltet, vielleicht auch aus privaten Gründen, dann ganz wichtig, wie bei allem, informiert euch vorher gründlich. Denn auch wenn die Risiken abgenommen haben, es handelt sich immer noch um einen medizinischen Eingriff. Überlegt euch präzise Fragen für die Beratung, achtet drauf, ob das Finanzielle auch transparent ist und fragt unbedingt nach einem Backup-Plan. Was passiert denn, wenn es Komplikationen gibt? Wie sieht man dann aus? Und wer haftet dann? Und wie es für andere medizinische Dinge auch gilt, eine Zweitmeinung einzuholen, ist auch nicht schlecht.
Ich glaube ja, was bei all dem fast am wichtigsten ist, macht, was ihr wollt, aber macht es, weil ihr es wollt und nicht, weil es angeblich alle machen. Denn das konnten wir zeigen, das stimmt ja auch gar nicht. Zumindest noch nicht.
So, und damit können wir jetzt dieses Buch der ganzen Oberflächlichkeiten, mit denen viel Geld gemacht wird, einfach schließen. Ich bin so ein bisschen erleichtert heute und sage danke, dass ihr zugehört habt. Mega spannend, aber ich bin auch jetzt froh, wenn ich jetzt den ganzen Tag nicht mehr über irgendwelche Aussehenssachen nachdenken muss.
Ich bin mal gespannt, was das mit mir macht, ob ich noch ein paar Mal über meine körperlichen Defizite nachdenke. Ich glaube nicht.
Bitte nicht.
Ich glaube auch, ich glaube, ich bin
Bleib mein David, bitte. Bitte, bitte.
Vielleicht aber so mit so einer Thomas Gottschalk-artigen Mähne das nächste Mal?
Ja, wie viel davon echt ist, hast du ja beim Fernsehpreis gesehen, als Otto seine Mütze gelüftet hat. Man kann das
so,
auch mit Käppis machen.
Ich könnte mir die Haare an die
einfach
Kappe
hinten dran kleben. Irgendwie sowas.
Ah, mir wird schon was Schönes einfallen, ansonsten bleibe ich einfach genauso halb schön, wie ich bin. Ja. Abonniert den Plus-Minus-Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Schreibt uns gerne, wenn ihr Wünsche, Fragen, Kritik, Lob habt. Plus-Minus-Podcast@ard.de.
Ihr dürft bei Spotify kommentieren und wir sagen erstmal danke, dass ihr immer so treu dabei seid. Und auch danke den Leuten, die so einen Podcast überhaupt möglich gemacht haben. Die recherchieren, die sich reinhängen, die das technisch alles umsetzen. Und da ist heute an erster Stelle unsere Autorin Beate Krull.
Die Redakteurin war Christine Bergmann.
Und in der Technik ist Jens Baumgart.
Irgendwo weit weg von mir, aber trotzdem hörbar an der Planken.
Ja, und ein wunderbarer David Alf. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In unserer Folge ging es ja um Schönheits-OPs für Männer, wo auch Botox eine Rolle spielt. Wie riskant ist aber eigentlich der Einsatz von Botox? Wenn euch das interessiert, dann hört mal rein bei Nah dran, die Geschichte hinter der Nachricht.
Tim Giespers ist Reporter beim WDR und hat eine Doku zum Thema gemacht. Er war selbst in illegalen Botox-Studios und hat sich angeschaut, wie gefährlich auch Botox sein kann, wenn es in den falschen Händen ist. Hört rein in der ARD-Audiothek. Da findet ihr nicht nur uns, sondern auch diesen Podcast.